Alleluia. Jesus, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir für deine Gnade. Deine Gnade erfüllt die ganze Erde. Deine Gnade währt den ganzen Tag. Und deine Gnade ist auch heute Morgen neu. Herr, lass uns Menschen sein, die aus Gnade leben, die sich deiner Gnade bewusst sind. Und du sagst, wir sollen zu dir kommen, um Gnade zu empfangen. Du sagst, ich werde euch begegnen am Gnadenthron. So, Herr, wir sind uns deiner Gnade bewusst und wir wollen Gnade von dir empfangen und wollen sie, wie Paulus sagt, nicht vergeblich empfangen. Lehre uns, Herr, und sprich zu unserem Herzen heute. In Jesu Namen. Amen. Ich habe heute Notizen, was ich ja sonst nicht habe, aber es ist spannend. Lass uns mal beginnen mit Römer, Kapitel 15. Vers 4. Römer 15, Vers 4. Gleich nach der Apostelgeschichte. Da heißt es, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Es gibt Christen, die mögen das Alte Testament nicht. Die sagen, wir sind neutestamentliche Christen. Das Problem an dieser Sache ist, dass die echten neutestamentlichen Christen, die es damals gab, gar kein neues Testament hatten. Sie hatten nur das Alte Testament. Und sie haben nur im Alten Testament gelesen. Und das war das, was sie die Schriften nennen, das war das, was sie Bibel nannten. Und Paulus sagt hier, dass das ganze Alte Testament ist nicht niedergeschrieben worden wegen denen damals, sondern wegen uns heute. Es ist eine Belehrung für uns. So, deshalb ist es so wichtig, dass wir das Alte Testament als vollwertig ansehen und nicht irgendwie als so ja, den Vorspann vor dem Eigentlichen, sondern das ist das Eigentliche. Und sowas Ähnliches sagt Paulus auch im 1. Korinther Kapitel 10. Und das wird der Einstieg sein in das heutige Thema. Die Überschrift im 1. Korinther Kapitel 10 ist das warnende Beispiel von Israel in der Wüste. Okay, ich lese mal ab Vers 1. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war der Christus. Auch hier nimmt Paulus Bezug auf das Alte Testament und sagt, meine lieben Brüder und Schwestern, das Volk Israel war damals genau an derselben Stelle, wo ihr jetzt seid. Sie waren erlöst, sie waren getauft, sie haben dieselbe geistliche Speise gegessen, denselben geistlichen Trank getrunken. Sie haben aus demselben Felsen herausgelebt. Derselbe Fels hat sie befreit, der euch befreit hat, der ist der Christus. Er sagt, es ist eigentlich kein Unterschied zwischen ihnen und euch. Und dann aber Vers 5, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Hartwig Henkel würde jetzt sagen, die Schublade alttestamentlicher Bußprediger auf, Paulus rein und wieder zugemacht. Paulus war der Apostel der Gnade. So wurde er genannt. Er wurde sogar verlästert und hat gesagt, ja, der redet nur noch über Gnade und der sagt, wir dürfen sündigen und so weiter. Das war diese üble Nachrede, die er erdulden musste. Aber Paulus wusste, dass die Dinge, die geschrieben waren, uns zum Vorbild und zur Warnung und zur Belehrung geschrieben sind. Das heißt, wenn wir das Volk Israel in der Wüste anschauen, wie es sich verhalten hat, was das Volk erlebt hat, dann ist es eine Lehre für uns. Für unser Leben, für unser Gemeindeleben, für unseren Dienst und so weiter. Was Paulus jetzt hier macht, ist, er gibt 5 Warnungen. Er gibt 5 Warnungen ab. Wir werden uns heute mit einer Warnung beschäftigen. Und er sagt, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen wegen dieser 5 Dinge. Und er sagt, das ist uns zum Vorbild gegeben. Wir können durch dieselben 5 Dinge fallen. Vers 6. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener. Also die erste Warnung war, werdet nicht nach Bösen begierig, so wie sie nach Bösen begierig waren. Wir lesen die alten Schriften, wir lesen das Alte Testament, um davor gewarnt zu werden, was passiert, wenn wir nach Bösen begierig werden. Die nächste Warnung, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Das ist die zweite Warnung an Christen, anhand des Alten Testamentes. Werdet nicht Götzendiener. Man könnte über jede dieser Warnungen eine Predigt oder ein ganzes Seminar halten, aber wir werden uns heute nur auf eine beschränken. Das ist aber nicht die Begierde, auch nicht der Götzendienst. Vers 8. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Das ist die dritte Warnung. Unzucht. Das ist ziemlich krass, was Paulus hier, was für Vergleiche Paulus zieht. Er sagt, die haben Unzucht getrieben und es fielen an einem Tag 23.000 unter dem Gericht Gottes. Und er sagt, pass auf, dass euch das nicht passiert. Der Apostel der Gnade. Und der erste Korinther ist ein Brief, da war Paulus nicht irgendwie verdreht, sondern der erste Korinther ist einer der Briefe, der am meisten über die Gnade Gottes redet. Okay, also die dritte Warnung, Unzucht. Die vierte Warnung, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Gott zu versuchen. Wir werden davor gewarnt, dass wir Gott versuchen. Wir kommen dann noch zu dieser Stelle, wir lesen das heute noch, denke ich. Aber auch um die Versuchung Gottes geht es heute nicht primär, sondern mir geht es heute um Vers 10. Mord auch nicht. Das ist die fünfte Warnung. Mord auch nicht. So wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Ich muss meinen Schlüssel rausnehmen, da habe ich immer Freiheit. Heute geht es um Murren und Klagen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das aufnehmen, dass es auch andere hören können, die heute nicht da sind. Nicht, weil die besonders ein Problem damit haben, sondern weil das uns alle angeht. Weil diese Versuchung zu murren und zu klagen uns alle betrifft. Und Paulus warnt uns davor. Und er sagt, murrt nicht. Murren ist ein anderes Wort für meckern, rumnörgeln und sich beschweren. Gott hat mir in dieser Woche was gezeigt, ich glaube es war am Donnerstag, morgen, in meiner stillen Zeit habe ich das gelesen und er hat mir was zu diesem Thema gezeigt. Ich habe es gleich, wer bei Facebook ist, hat es hoffentlich gesehen und nicht geliked, ist auch okay. Gott macht was in meinem Herzen, wenn ihr meine Beiträge nicht liked, also das ist gut, das ist okay. Und danach hat Gott zu mir gesprochen und hat mir den Eindruck gegeben, David, jedes Mal, wenn das Volk Israel in der Wüste gemurrt hat, dann da steckt eine Lehre drin, da steckt eine Warnung drin. Und ich habe das gestern zu Felix gesagt, aber gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das der Herr war, mal sehen. Und heute Morgen habe ich mich dann hingesetzt, bin ein bisschen eher aufgestanden. Und tada, tatsächlich, es ist so, jeder Fall, wo das Volk Israel murrt, betont eine andere Lehre. Aus jedem Fall, wo das Volk Israel murrt, können wir etwas anderes lernen. So, das ist heute kein, wie gesagt, heute Morgen war das, das ist heute keine große abschließende Bibellehre, sondern das ist jetzt, wir sind an der Oberfläche. Und das, was wir oberflächlich aus diesen Dingen lernen können, damit habe ich mich heute beschäftigt. Heute Morgen. Und das will ich euch weitergeben. Wer murrt, nimmt, oder ich gebe eine grundsätzliche Definition von Murren. Meine biblische Definition, oder wie ich das denke, dass es biblisch ist, von Murren ist Anstoß nehmen an Gott. Anstoß nehmen an Gott. Lass uns mal zu Johannes 6, Vers 61 gehen. Es wird schwer geatmet. Das wird keine Peitschenpredigt. Ich möchte uns nur warnen, und das geht uns alle an, mich genauso wie jeden von euch und alle, die das hören. Johannes 6, Vers 61. Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis, oder anders übersetzt, ist euch das ein Anstoß? Wer murrt, nimmt Anstoß an Gott. Egal gegen wen sich das Murren richtet, es ist im Grunde, es ist ganz unten, wenn man ganz tief schaut, ist es ein Anstoß gegenüber Gott. Ich ärgere mich an Gott. Und wir kennen diese Schriftstelle, gibt es auch ein schönes Lied von John Thurlow über diese Schriftstelle, wo Johannes der Täufer, das steht in Matthäus 11, Vers 6, wo Johannes der Täufer zu Jesus senden lässt, aus dem Gefängnis zu seinen Jüngern. Und er sagt, bist du der, auf den wir warten? Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Er hat gezweifelt daran, ob Jesus wirklich der Retter ist. Und Jesus sagt zu ihm verschiedene Sachen. Er sagt, erzählt ihm einfach, was ihr hier seht. Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Und dann sagt er, und glückselig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Wer Anstoß an Jesus nimmt, kann nicht glückselig werden. Wer Anstoß an Jesus nimmt, schneidet sich selbst vom ewigen Leben ab. Und deshalb ist diese Warnung, dass wir nicht murren, so, so wichtig. Ich habe ja zwei Beispiele rausgesucht, wo dieses Murren eindeutig ein Anstoß war. Wir gehen mal zu Lukas Kapitel 5. Wir kommen dann gleich ins Alte Testament. Ich weiß schon, ihr könnt es kaum erwarten. Lukas Kapitel 5. Vers 30, und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer, die murren heute übrigens noch aus demselben Grund, okay? Die Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Sie nehmen Anstoß an Jesus und sie geben in diesem Spottnamen, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Sie murren gegen Jesus. Sie murren gegen seinen Jünger, was eigentlich ein Murren gegen Jesus war. Und sie nehmen Anstoß an ihn. Und in Matthäus 20, Vers 11 finden wir noch sein Beispiel. Da erzählt Jesus das Gleichnis von dem Weinberg. Gott ist bildlich dargestellt der Herr eines Weinbergs. Und er geht früh am Morgen auf den Markt und da sieht er die Leute da, die arbeitslos sind, und er sagt, kommt, arbeitet in meinem Weinberg. Er geht morgens, vormittags, mittags und nachmittags nochmal hin. Und das Verrückte ist, er gibt jedem den gleichen Lohn. Und hier in Vers 11 lesen wir, und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn. Sie nehmen Anstoß daran, dass die, die viel weniger gearbeitet haben als sie, den gleichen Lohn bekommen. Sie nehmen Anstoß an dem Handeln Gottes. So murren bedeutet, Anstoß an Gott zu nehmen. Und deswegen ist es keine Bagatelle oder irgendwie ein Ausrutscher oder ein, wie sagt man, Kavaliersdelikt, sondern es ist eine ernste Sache. Und Paulus unterstreicht das ja und sagt, mord nicht, wie einige von ihnen murden und von dem Verderber umgebracht wurden. Okay, lass uns jetzt zur 2. Mose gehen. Das ist die erste Schriftstelle, die ich auch bei Facebook gepostet habe. 2. Mose 15. Gut, es war eigentlich nicht die Schriftstelle, es war aus dem 4. Mose, Kapitel 33, Vers 8 und 9, wo es heißt, und das Volk wanderte von Mara nach Elim, wo 70 Palmen waren und 12 Wasserquellen. So, und hier in 2. Mose, Kapitel 15, finden wir eine detailliertere Geschichte darüber, was da passiert ist. Mara war die allererste Station, nachdem das Volk Israel durch das Meer hindurchgekommen ist. Ein paar Verse vorher haben sie ihre Lobpreisparty da gemacht und die Miriam ging voran im Wechselgesang und schwingt das Tamburin. Und also die waren wirklich so happy, dass sie befreit wurden von Gott und haben ihn gepriesen und gelobt. Und es hat aber nicht lange gedauert, es hat 3 Tage gedauert, bis das Ganze wieder gekippt ist und das wahre Herz des Volkes Israel durchgekommen ist. Und das ist eine Lehre für uns. Betrachtet das nicht als eine Geschichte, ach, das war damals und das ist ja interessant, sondern nehmt es als Lehre und als Warnung an. Vers 22, 2. Mose 15, 22. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen, und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannten sie es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Gerade noch 3 Tage vorher wurden sie glorreich befreit. Gott macht so etwas Krasses, wie es nie zuvor geschehen ist und auch nie wieder passiert ist, dass ein Meer gespalten wird und sie durch trockenes Land hindurchziehen. Und wir müssen denken, ja okay, wenn sie das erlebt haben, ja, ihr müsst euch vorstellen, jeder von ihnen ist durch dieses Meer gegangen und rechts und links waren diese gigantischen Mauern aus Wasser. Und sie sind da durchgegangen, völlig übernatürlich, das Heer des Pharao hat es erwischt und die sind alle ertrunken. Und dann singen sie noch, Herr und Wagen und Reiter warfst du ins Meer. Und jetzt 3 Tage später hatten sie kein Wasser. Und sie kamen an einen Ort und sie haben schon Weiten gesehen, da ist Wasser. Und sind gleich ein bisschen schneller gelaufen und waren froh, dass sie am Wasser angekommen sind. Und dann kommen sie an und das Wasser, das dort war bitter. Und sie schienen all das, was sie erlebt hatten, diese gigantischen Wunder und Zeichen in Ägypten, diese Plagen, diese Rettung, die da stattgefunden hat. Ihr müsst euch vorstellen, das waren ja nicht irgendwie so kleine Wunder, ich wurde von einem Schnupfen geheilt oder sowas, sondern Gott kam mit einem Feuer und hat eine Mauer um sie herumgezogen. Eine Mauer um sie herumgezogen. Eine sichtbare Mauer, sodass das Heer des Pharao nicht durchkommen konnte. Und dann hat er das Meer gespalten, also gigantische Dinge. Und sie schien das wie alles vergessen zu haben. Weil ein Gott, der das Meer spaltet und der eine Mauer aus Feuer machen kann, der Wasser in Blut verwandeln kann, der Heuschrecken senden kann, der eine Finsternis senden kann und so weiter, der ist doch auch imstande, ihnen Wasser zu geben. Und das, was mich so berührt hat, kommt dann in Vers 12. Vers 27. Die nächste Station nach Mara war Elim. Und sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Nach dem Macher kommt Elend. Gott lässt dich nicht in Macher verrotten. Gott lässt dich nicht zurück, da wo du nicht trinken, da wo du nicht trinken kannst, da wo du nicht versorgt bist. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Nach unserer Wüste, nach unserem Macher kommt ein Elend. Und Elend war das Paradies auf Erden für sie. 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Also ich stelle mir das sehr wie so eine Urlaubsanlage. Da sind immer so künstliche, so Palmen gepflanzt, so richtig dicke Dinger. Und also irgendwie so stelle ich mir das vor. Wie ein kleines Paradies auf Erden, was auf sie gewartet hat. Wo sie garantiert hinkommen sollten, aber sie haben Gott nicht vertraut. Und so schickt uns Gott oft in Wüstensituationen, wo er unser Herz prüft, ob wir ihm vertrauen, dass nach dieser Wüste ein Elend kommt. Nach dem Mara kommt das Elend. Sie haben Gott nicht vertraut, dass Gott sie völlig versorgen wird. Diese Zahlen 12 und 70 sind ganz besondere Zahlen. 70 Jünger, also wir können uns jetzt hier viel, uns fallen viermal viele 12 und 70 ein in der Bibel. Als Jesus das Brot vermehrt hat und die Fische vermehrt hat, da heißt es, sie hoben auf, was übrig war, 12 Handkörbe voll. So, und diese Zahlen 12 und 70 stehen für die Vollkommenheit der Versorgung Gottes. Gott hat für dich genug zu seiner Zeit. Er lässt dich nicht zurück, er lässt dich nicht verdursten und verhungern. Gott hat genug für dich. Und nur weil du gerade an einem Mara bist, heißt nicht, dass du nicht in das Elend kommst. Vertraue ihm, er wird dich führen. Und die nächste Station ist vielleicht schon wieder das Paradies. Du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was Gott morgen mit dir macht. Und klage Gott nicht an mit Murren und mit Zweifel und mit, dass du ihm quasi vorwirfst, dass er dich nicht richtig führt und dich nicht richtig leitet. Wir könnten jetzt noch mehr aus dieser Geschichte rausnehmen mit diesem Holz, was für das Kreuz Christi steht, was das Wasser vom Bitter in süßes Wasser verwandelt. Hallo Franz. Komm rein in die gute Stube. Du kannst ruhig hier vorne sitzen. Du kannst auch da hinten sitzen. Okay. Nach dem Mara kommt das Elend. Nimm kein Murren, heißt Anstoß nehmen an Gott. Wenn wir jetzt weiterlesen, all diese Bibelstellen anschauen, dann könnte man meinen, das war das Hobby der Israeliten, sich zu beschweren. Okay, jetzt gehen wir mal zur nächsten Situation. Wir können gleich hier weiterlesen, Kapitel 16, Vers 1. Wir lesen jetzt Vers 1 bis 14. Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten, denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt und die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am 6. Tag aber werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben, und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels, am Abend sollt ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er der Herr hat eure Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sagt der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, kommt herzu vor den Herrn, denn der Herr hat eure Murren gehört. Okay, wir lassen das jetzt mal aus. Bis Vers 14, ihr könnt es gerne noch weiterlesen, später. Vers 8 möchte ich noch mal lesen. Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat eure Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Eure Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Manchmal könnten wir den Eindruck gewinnen, dass unser Murren sich gegen Menschen richtet. Mein Kollege hat das gemacht, meine Frau hat das gemacht, meine Kinder haben das gemacht und dies und jenes und murren, 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 meckern, meckern, meckern. Aber was sagt Mose hier? Mose sagt, das Problem oder die Wurzel ist nicht, dass ihr gegen uns murrt, sondern euer Murren richtet sich gegen den Herrn. Wenn wir murren gegen unseren Nächsten, gegen unseren Kollegen, gegen unseren Chef, gegen sonst irgendwen, dann richtet sich unser Murren eigentlich gegen den Herrn. So, das ist die eine Lehre, die wir aus diesen Versen ziehen oder die ich aus diesen Versen gezogen habe beim oberflächlichen Überfliegen, dass sich Murren, egal gegen wen es sich äußert, immer gegen den Herrn gerichtet ist. Was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Euer Murren ist gegen den Herrn. Es ist eine böse Herzenshaltung gegenüber Gott. Eine anklagende Haltung gegenüber Gott. Und wir sehen hier die ersten zwei Stellen, da war Gott noch ziemlich soft und er hat das mit sich machen lassen, war sehr geduldig, extrem geduldig. Aber Gott wurde direkt angeklagt. Egal wen du anklagst, ob deine Eltern, ob deine Kinder, ob dein Arbeitgeber, ob deine Angestellten, ob sonst irgendjemanden, ob dein Leiter in der Gemeinde, das Murren richtet sich gegen Gott. Es ist eine böse Herzenshaltung gegenüber Gott. Und deswegen ist Gott so sauer, weil es ihn angreift. Er ist die liebenswürdigste Person, er ist die Liebe selbst und wir murren gegen ihn. Kapitel 17, ich lese Vers 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sinn ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Also wieder eine ähnliche Situation. In der Wüste ist ja selten Wasser zu finden. Vers 2, darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir, warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, indem du den Nil geschlagen hast und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wer murrt, wer meckert, versucht den Herrn. Gestern auf der Hochzeit habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der früher in der Gemeinde war, aber jetzt nichts mehr mit Glauben zu tun hat. Und ich habe ihn ermutigt, fordere Gott heraus. Fordere Gott heraus. Er hat nach Wahrheit gesucht und er war so unzufrieden mit all dem, was er in der Gemeinde gefunden hat und all diesen sogenannten Antworten, die er sucht. Und ich habe gesagt, ja, fordere Gott heraus. Sei nicht zufrieden mit billigen Antworten. Dieses Gott herausfordern, was ich Ihnen empfohlen habe, ist etwas anderes, als wie es hier steht, Gott zu versuchen. Gott zu versuchen, kommt immer aus einer selbstsüchtigen Herzensmotivation. Die Quelle von diesem bösen Gott versuchen ist immer eine selbstsüchtige Herzensmotivation. Sie hatten kein Wasser, haben gemurrt und damit Gott versucht. Franz guckt so grimmig. Aber das ist okay. Wer murrt, versucht Gott auf eine sehr negative Art und Weise. Der Teufel persönlich kam zu Jesus und hat gesagt, spring von der Zinne des Tempels, denn es steht geschrieben, dass die Engel dich auf Händen tragen werden, dass du dich nicht an einem Stein stößt. Und Jesus antwortet ihm, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wenn wir murren, versuchen wir Gott. Wir stellen ihn auf die Probe und wir sagen ihm, du bist nicht wirklich imstande. Das ist so ein Unterschied zwischen Gott herausfordern im positiven Sinne. Eine Person zum Beispiel, die Gott auf positive Art und Weise herausgefordert hat, war Elisa. Der männliche Elisa. Der Elia wurde aufgenommen in den Himmel, da kam ein feuriger Wagen, also eine gigantische Engelsshow, die sich da abgespielt hat. Und er lässt nur seinen Mantel zurück. Und dann kommt er zurück. Also man muss sich vorstellen, dieser Fluss war da. Und Elia und Elisa standen da und haben gesagt, ja, wir müssen darüber. Und da hat Elia seinen Mantel genommen, hat auf das Wasser geschlagen und auf einmal spaltet sich das Wasser. Und die gehen wie über trockenes Land über diesen Fluss und dann lief das Wasser weiter. Also total abgespacete Zeichen und Wunder. Und dann wird er aufgenommen in den Himmel, der Elia. Und Elisa hat seinen Mantel und er kommt zurück, gelaufen an diesem Fluss. Aber wisst ihr, was er sagt? Er nimmt diesen Mantel und knäut ihn zusammen und sagt, wo ist der Gott Elias? Und schmeißt diesen Mantel auf das Wasser. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Wo ist der Gott Elias? Wo ist der Gott? Wo bist du? Du bist der Gleiche. Das ist etwas Positives. Das ist etwas, was Gott herausfordert für seine Ehre. Nicht für die selbstsüchtige Motivation von Elisa, sondern für die Ehre Gottes, ihn herauszufordern. Wo ist der Gott Elisa? Und er schlägt mit diesem Mantel auf das Wasser und dieser Fluss spaltet sich wieder. Und Elisa tut doppelt so viele Zeichen wie Elia. Spannende Geschichten. Ja, er hat nicht Gott versucht, sondern er hat Gott herausgefordert auf eine positive Weise. Zeige, wer du bist. Zeige, dass deine Ehre da ist. Aber hier hat das Volk Israel gesagt, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Und sie haben aus einem selbstsüchtigen Herzen Gott versucht. Und das ist wirklich, wirklich böse. Und das ist auch eine der Warnungen, die Paulus in 1. Korinther 10 an uns richtet und sagt, versucht nicht den Herrn, wie einige ihn versuchten. Versucht nicht den Herrn. Wenn wir murren, versuchen wir Gott. Okay. 4. Mose, Kapitel 11. Vers 1 und 2. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte. Wieder mal. Und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, Da entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose und Mose betete zum Herrn, da erlosch das Feuer. Murren ist in den Ohren des Herrn böse. Oftmals ist Murren in den Ohren des Menschen überhaupt nicht böse. Wenn du auf einer normalen weltlichen Arbeitsstelle arbeitest, wo ganz normale Weltmenschen sind, dann wirst du dir manchmal, also ja, ich rede jetzt lieber nicht weiter über christliche Arbeitsstellen, aber dann wirst du dir dessen bewusst sein, dass das für viele ein Hobby ist. Oder in der Schule oder an der Uni, dass es ein Hobby ist, zu murren und zu meckern und zu lästern. Und dass, wenn du nicht mitmachst, dass du komisch bist. So, hier ist der Punkt. In den Ohren des Herrn ist es böse. Die Bibel sagt ganz oft, in den Augen des Herrn, in den Ohren des Herrn. Ganz oft in Chroniken. Die Könige wurden daran gemessen, ob sie gut oder böse waren, je nachdem, wie sie in den Augen des Herrn aussahen. So, und Gott hasst Murren. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir in die Arbeitswelt rausgehen, wenn wir in das normale Leben hinausgehen. Gott hasst Murren. Und Gott ist bereit, diese böse Herzenshaltung des Murrens und des Klagens zu bestrafen. So, und dann kommt etwas, was man nennt die Furcht Gottes. Furcht Gottes hatten wir mal definiert, das ist schon 2 oder 3 Jahre her, in der Gemeinde. Furcht Gottes entsteht, wenn wir einen Gott sehen, der willig ist, Sünde zu bestrafen. Einen Gott, der Sünde nicht bestraft, brauche ich nicht zu fürchten. So, und deshalb ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, unsere Reden, unsere Sünden haben Konsequenzen, unser Handeln hat Konsequenzen. Für uns, unsere Mitmenschen, für die Gemeinde. So, und auch hier. Da schrie der, und als der Herr es hörte, Gott hört das, da entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Also ein übernatürliches Feuer ist da ausgebrochen am Ende des Lagers. Und wie, was Feuer so an sich hat, es breitet sich immer weiter aus. Und die Leute sind gestorben in diesem Feuer. Und Gott, ich hoffe, ihr versteht es richtig. Wie gesagt, es ist keine Bußpeitschenpredigt. Gott ist auch heute noch eifrig dabei, Gericht zu bringen, um das, was Liebe aufhält, das, was das Richtige, das Licht, die Liebe und so weiter, was das aufhält, aus dem Weg zu räumen. Und Petrus sagt, das Gericht fängt beim Hause Gottes an. Gott will, dass sein Haus, seine Gemeinde rein ist von Sünden, von Murren, von all diesen Dingen. Gott ist bereit zu richten. So Murren, die Lehre, die wir aus diesen 2 Versen ziehen, Murren bringt das Gericht Gottes. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber sei dir sicher, wenn du nicht Buße tust und umkehrst, dann wird es das Gericht Gottes bringen. Okay, lesen wir weiter. Vers 3 bis 15. Und man nannte den Ort Tabera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Hier ist eine weitere Lehre, die habe ich nicht aufgeschrieben, aber die ist gut. Unser Umgang ist so, so wichtig. Hier heißt es, dass der hergelaufene Gesinde, das war ein Mischvolk, das heißt, als das Volk Israel so durch die Lande gezogen ist, haben sich andere Leute ihnen angeschlossen. Dieses Mischvolk gibt es auch noch heute in der Gemeinde. Das sind diejenigen, die mit einem Bein in der Welt und mit dem anderen Bein im Reich Gottes stehen. Jakobus nennt das die geteilten Herzens sind. So, und dieses Mischvolk hat angefangen zu murren und zu klagen und wollte Fleisch. Und deine Gemeinschaft prägt dich. Felix hatte so einen Vers, einer seiner Lieblingsverse aus den Sprüchen. Wie sagst du immer? Wer sich mit Narren umgibt, wird zum Narren oder so. Das steht ein bisschen anders, aber ja, ist egal. Der Umgang ist so, so wichtig. Paulus sagt auch im 1. Korinther, seht euch vor, falscher Umgang oder schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. So, es ist wichtig, mit wem wir uns abgeben. Wenn wir uns ständig mit Leuten umgeben, die murren und meckern, dann wird uns das wie mit einem Strudel reinreißen. Wenn wir solche Leute auf Arbeit haben, ist es so, so wichtig, dass du außerhalb deiner Arbeitszeit Gemeinschaft hast mit Leuten, die Danke sagen, die den Herrn loben, die ihren Lebensstil der Danksagung haben, die Gott fürchten. Du wirst uns in diesen Strudel mit reingerissen, ohne dass du es merkst. Wie das Volk Israel. Dieses Gesinde, dieses Mischvolk hat angefangen, die geteilten Herzens waren, haben angefangen damit und haben die eigentlich für den Herrn sind, mit reingerissen. So, und diesen Strudeleffekt, den sehen wir auch in der Offenbarung. Das führt jetzt zu weit. Jesus warnt die Gemeinde davor, vor diesem Strudeleffekt. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Okay, lesen wir mal weiter. Danke, Heiliger Geist. Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedil. Irgendwas. Und das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf und machte Kuchen daraus und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr. Und es missfiel auch Mose. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trag es in deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugesprochen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses ganze Volk nicht alleine tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Ihr fragt euch, was kommt jetzt? Murren macht das Leben deiner Leiter schwer. Man könnte auch sagen, Murren macht das Leben deiner Leiter zur Hölle. Und das ist nicht nur in der Gemeinde, das ist auch auf der Arbeit. Christian nickt ganz heftig. Wenn du nur Meckerfritzen im Team hast, dann steht dir das irgendwann hier. Und du hältst es nicht mehr aus und du hast einfach keinen Bock mehr. Wenn nur das Negative gesehen wird, wenn nur ich und warum ist das nicht und dies und jenes und wirklich nur gemeckert wird den ganzen Tag, dann hast du keine Lust mehr. Und irgendwann wirst du aufgeben. Wenn in der Gemeinde gemeckert wird, dann machst du deinem Leiter das Leben schwer. Lass uns mal zu einer Schriftstelle gehen, Hebräer Kapitel 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die eine Rechenschaft ablegen werden. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Als wir in der Jesusgemeinde waren, da war ich genauso ein Meckerfritze. Ich habe ja gestern waren wir auf einer Hochzeit in der Jesusgemeinde und ich habe die ganzen alten Leiter getroffen. Hallo David. Und ich weiß noch, als wir gebeten wurden, die Gemeinde zu verlassen, ich hätte wahrscheinlich mich selbst schon viel eher rausgeschmissen, da hat Uwe gesagt, David, aufgrund dieser Schriftstelle, ich muss Rechenschaft ablegen für dich. Und ich kann das im Moment nicht mit Freuden tun. Und heute verstehe ich mehr als je zuvor, was er gemeint hat. Für jemanden, der meckert, für jemanden, der ein Widersacher ist, für jemanden, der Anti ist, legst du nicht Rechenschaft mit Freude ab, sondern mit einem schweren Herzen. Und du bist zwar für die Person, aber dieses ganze Gemurre und Gemecker, das zieht dich runter. Und hier heißt es, die Rechenschaft ablegen mit Seufzen. Wenn Gott sie fragt, was ist mit der und der Person, wenn dann der Leiter anfangen muss mit Weinen. Das ist furchtbar. Und Mose hatte das ganze Lager, jeder hat in seinem Zelt gemurrt und geheult und gemeckert. Und das war eine Megachurch. Das waren 2, 3, 4 Millionen Menschen. Und jeder hat an seinem Zelt gemeckert und hat gesagt, dieser Mose, und haben auf ihn rumgehackt. Und er hat gesagt, Gott, nimm mich hin. Und dann hat er die Gnade Gottes so definiert, wenn du Gnade mit mir hast, dann sterbe ich jetzt sofort. Das ist das, was murrende Christen anrichten mit ihren Leitern. So, wenn du musst, hat das nicht nur Auswirkungen auf dich, sondern es hat Auswirkungen auf die Rechenschaft über dich ablegen. Das gilt, wie gesagt, in der Gemeinde genauso auch wie im Berufsleben. Ja. Wenn du dir dein Team auf der Arbeit nicht kaputt machen willst, dann musst du die abschießen, die murren. Amen. Die kannst du im Team nicht gebrauchen. Über die Jahre hinweg, die machen alles kaputt. Und genauso auch die Murrer in der Gemeinde, die machen alles kaputt. Was hast du gesagt? Nee. Also, es kommt irgendwann an den Punkt, das ist aber ziemlich krass, also ich hoffe nicht, dass wir so eine Situation jemals erleben werden, es kommt aber an den Punkt, wo denke ich, auch Jesus dann sagt, okay, wie es bei uns in der Jesusgemeinde war mit mir, das können wir nicht länger tragen. Das geht nicht länger. Gott ist sehr geduldig, Gott ist sehr, sehr langmütig. Und auch Mose war ja so oft so langmütig mit dem Volk. So, es heißt nicht, du musst, da wären wir alle schon erledigt von der göttlichen Pistole, abgeknallt. Gott ist sehr geduldig, Gott ist sehr, sehr langmütig. Und wie gesagt, ich erinnere mich, das ist keine Peitschenpredigt. Es ist eine Warnung, eine eindringliche Warnung, aber bitte lasst nicht zu, dass die Verdammnis über euch kommt. Wenn die Überführung kommt, das ist super. Halleluja, das ist gut. Aber es ist nicht eine Überführung, die euch an ein tiefes, dunkles, schwarzes Loch wirft und ihr kommt da nicht wieder raus, sondern das ist eine Überführung, die euch ins Licht hinweist, die euch führt, die euch zeigt, dass ihr etwas verändern müsst. Okay, dieser Punkt war, der Mord macht das Leben des Leiters schwer. Kapitel 14, 4. Mose, Kapitel 14. Vers 1 bis 4. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Okay, kurz zum Kontext. Das Volk Israel stand kurz vor dem verheißenen Land und die kamen auf die glorreiche Idee, komm, lasst uns das Land mal auskundschaften. Wir wollen das jetzt sehen. Ist das wirklich so vielversprechend, wie Gott uns das versprochen hat? Und das war, keine Ahnung, wie man das bewerten kann. Auf jeden Fall, Gott hat es sogar gesagt. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, die das Land Kanaan auskundschaften. So 12 Kundschafter sind in das Land gezogen und sie kamen zurück. Und es gab 10 Kundschafter, die einen schlechten Bericht gebracht haben. Und 2 Kundschafter, die einen guten Bericht gebracht haben. So, woran erkennt man den guten Bericht? Der gute Bericht unterscheidet sich von den Tatsachen, von den objektiven Tatsachen, unterscheidet sich in keinster Weise von dem schlechten. Aber das Herz dahinter ist unterschiedlich. Du kannst eine Herausforderung sehen und es kann eine schlechte Nachricht für dich sein. Und du kannst eine Herausforderung für dich sehen und es kann eine gute Nachricht sein. So, es ist immer eine Sache der Herzenseinstellung. Wir lesen mal hier ab Kapitel 13, Vers 32. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Aha. Und das Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks, aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in der Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Murren führt zu Rebellion. Ganz viele Male hat Gott Mose bestätigt als den Leiter und Führer des Volkes. Und dieses Murren bleibt nicht nur ein Murren, was hat denn der gemacht, sondern es wird zu einer Meuterei. Sie wollten sich selbst einen Führer setzen, einen neuen Führer setzen, der sie zurück nach Ägypten bringt. Wir wissen, Mose ist ein Zeichen für Jesus. Jesus wird der größere Mose genannt. Aber ich denke, wir können auch hier in gewisser Weise dieses Bild der Leiterschaft auch in Gemeinde und auch auf Arbeit und so weiter, überall, wo Leiterschaft eingesetzt ist, können wir dieses Bild anwenden. Wenn wir murren, führt das zu Rebellion. Ja, nach dem Motto, ja, wenn der das nicht hinkriegt, dann mache ich das halt. So, und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir einander erwischen in dem Sinne, oder wenn wir einander merken, okay, der kommt gerade da rein, dass wir wirklich einander helfen, Abstand zu nehmen vom Murren und wieder hingehen zur Danksagung. Weil Murren als Frucht letztendlich Rebellion hat. Und Rebellion, Samuel hat das zu Saul gesagt, Rebellion ist wie Zauberei. Lass es einmal hingehen. 1. Samuel. Es müsste Kapitel. Das ist Kapitel 13. Okay, es ist nicht Kapitel 13. Ganz kleinen Moment, wir haben es sofort. Ja, wunderbar, dankeschön. Krieg gegen Alamek. Okay, um auch hier wieder einen kleinen Kontext zu setzen. Saul, als der König von Israel, hatte den Auftrag Amalek, das Heer Amaleks zu töten, alles was dazugehört, den König, die Soldaten, die Frauen, die Kinder, das Vieh, alles. Und Saul war diesem Befehl ungehorsam. Er hat die Jungfrauen und das Vieh am Leben gelassen und sogar den König von den Amalekitern, den Agag. Und dann kommt Samuel zu ihm, der als Prophet des Herrn eingesetzt war. Und welcher Vers war es nochmal?
23.
Dankeschön. Und dann sagt er, Vers 22 und 23, Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam sind wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Die grundlegende Botschaft, die Samuel hier bringt, ist, dein Herz hinter deinen Taten ist so viel wichtiger als das, was du nach außen hin tust. Warum du tust, was du tust, ist viel, viel wichtiger als das, was du am Ende tust. Er sagt, Folgsamkeit ist besser als das Fett von Widdern. Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit. Das ist so dieses rebellische Herz. Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. So, wer Mord wird als letztendliche Konsequenz Rebellion hervorbringen. Rebellion gegen den Staat, gegen Beamte, Rebellion gegen Gemeindeleiterschaft, Rebellion gegen die Leiterschaft auf Arbeit, Chef und Chefin. Okay. Gegen Lehrer, gegen alles, was irgendwie übergeordnet ist. Kapitel 14, Vers 27 bis 31. Das Volk hat also gemurrt und wollte nicht in das Land gehen und hat gesagt, wir wollen einen neuen Führer, der uns in das Land bringt und wollen nichts mehr mit diesem Mose zu tun haben. Und jetzt antwortet Gott auf dieses Murren. Vers 27 bis 31. Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. Darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb, der Sohn des Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen. Und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Wer murrt, disqualifiziert sich von den Plänen Gottes. Wenn wir murren und meckern, disqualifizieren wir uns selbst davon, dass Gott uns gebraucht und dass Gott seinen Plan, den er für uns hat, für unseren Dienst, für unser Leben, für unsere Gemeinde hat, ausführt. Wir sind für ihn nicht mehr zu gebrauchen, wenn wir uns dem Meckern und dem Murren hingeben. Erwartet, es ist so verrückt, erwartet lieber noch eine Generation. Ja, das waren 40 Jahre. 40 Jahre hat er gewartet. Wenn ich damals da als 15- oder als 19-Jähriger gewesen wäre, hätte ich gedacht, was? Noch 40 Jahre, bis die alle tot sind? Gut, Gott ist außerhalb von Zeit, für ihn war das wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber er hat 40 Jahre lang länger gewartet, das Volk in das Land zu bringen, wegen Murren. Sie haben sich selbst disqualifiziert, weil sie gemurrt und gemeckert haben. Gott konnte sie nicht mehr gebrauchen. Das ist schon krass, oder? Okay. Lasst uns zur letzten Schriftstelle, Kapitel 21, gehen. Vers 4 bis 6. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf den Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraph-Schlangen unter das Volk. Seraph bedeutet brennend, brennende Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Wir wissen aus Offenbarung Kapitel 10, nee, 11 oder 12, ich glaube es ist Kapitel 12, wissen wir, dass die Schlange in der Bibel immer für den Teufel selbst steht. Also denke ich, dass es nicht überinterpretiert ist, weil auch das Neue Testament das stützt, dass wer murrt, dem Teufel Raum gibt. Wer murrt und meckert, gibt dem Teufel Raum. Lass uns mal zu Epheser Kapitel 4, da haben die Schriftsteller vorhin noch ausfindig gemacht. Epheser Kapitel 4. Vers 27. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und das ist nicht irgendwie die Kammer ganz hinten, so, das ist der Raum für den Teufel, sondern ja, ihr dürft ruhig lachen. Der Teufel ist Raum. Hier meint Paulus, gebt in eurem Herzen dem Teufel keinen Raum. Wenn ihr bisher dachtet, dass Christen keine Dämonen haben können, dann verabschiedet euch von dieser schlechten Theologie hin zur Wahrheit, dass wir in unserem Herzen dem Teufel Raum geben können. Und in den nächsten Versen sehen wir, wie wir dem Teufel keinen Raum geben. Das heißt, wie wir ihn dem Raum entziehen, dem Boden, den er rechtmäßig besitzt in uns. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zu erbauen, wo es nötig ist, damit es dem Hörenden Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Was aus deinem Mund kommt, hat eine Auswirkung auf zwei unsichtbare Wesen. Erstens auf den Heiligen Geist und zweitens auf den Teufel. Entweder du betrübst den Heiligen Geist und gibst dem Teufel Raum, oder du erfreust den Heiligen Geist und entziehst dem Teufel den Raum. Sondern das hat mit unserem Mund zu tun. Kein verdorbenes, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Kein Meckerwort, sondern Worte der Gnade. Worte der Gnade, die dem Hörenden Gnade geben. Zur Erbauung, wo es nötig ist. Gott warnt uns davor, dass wir nicht ein Erfüllungsgehilfe des Teufels sind, sondern dass wir ein Teil von der Lösung sind. Das ist das, was wir mal so für uns festgelegt haben, Felix und ich. Wir wollen ein Teil der Lösung sein, nicht des Problems. So, und wenn wir uns gegen Murren und gegen Meckern und gegen Klagen stellen, dann werden wir ein Teil der Lösung. Wenn wir statt Worte der Kritik und des Murrens sprechen, wenn wir stattdessen Worte der Gnade sprechen, die dem Hörenden Gnade geben, die erbauen, dann werden wir ein Teil der Lösung, ein Werkzeug Gottes. Und entziehen dem Teufel den Raum. Und Gott warnt uns. Lass uns diese Warnung nochmal zum Schluss lesen. 1. Korinther Kapitel 10. Ich lese nochmal ab Vers 5. Und dann würde ich gerne, dass wir noch ein Lied singen, Steffi. An der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Gefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, so wie auch etliche von ihnen morden und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Jesus, wir wollen uns beugen vor dir und wir wollen dich um Vergebung bitten, Herr. Dass wir uns so oft schon als Werkzeug des Teufels zur Verfügung gestellt haben, anstatt ein Werkzeug Gottes zu sein, Herr. Und wir danken dir für deine Erbarmen, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du nicht an uns rummurst und meckerst, weil wir sonst alle schon in der Hölle wären, Herr. Und Herr, wir wollen deine Nachahmer sein. Wir wollen uns auf den rechten Pfad begeben. Wir wollen Ebenbilder von dir sein, Jesus. Vergib uns, Herr, wo wir gemeckert und gemurrt haben. Vergib uns, wo wir selbstsüchtig dich versucht haben. Vergib, Herr, wo wir so engstirnig waren und nur auf unsere Bedürfnisse geschaut haben, anstatt auf deine Bedürfnisse und auf die des Nächsten. Vergib uns, Herr, und reinige uns. Reinige uns mit deinem kostbaren Blut, Jesus. Und teile uns deine Furcht zu. lass uns dich fürchten, Herr, dass wir nicht wieder in diesen Strudel des Meckerns und des Murrens hineinkommen. Dein Wort sagt, tut alles ohne Murren. Tut alles ohne Murren. Wir stellen uns auf deine Seite, Herr, und wir wollen ein Teil der Lösung sein, ein Teil deines Reiches. Wir wollen ein Teil deiner Pläne sein, Herr. Wir wollen denjenigen, die uns leiten, nicht Seufzen bereiten, sondern Freude bereiten, Herr. Wir sagen Ja zu dir, wir sagen Ja zu dem, was du auf deinem Herzen hast, und wollen diese Warnung ernst nehmen, Herr.